Nach der zweiten Wahl in der vergangenen Woche, heute der erste Aufschlag des neuen Kanzlers im Bundestag. Friedrich Merz erklärt, wohin er will mit der schwarz-roten Koalition in den nächsten 4 Jahren. Er lobt seinen Vorgänger Olaf Scholz. Er ist weniger angriffslustig als in seiner Rolle als Oppositionsführer. Und er betont Deutschlands Führungsanspruch in Europa. Hat er damit heute den Ton gesetzt für seine gesamte Kanzlerschaft? Erste Regierungserklärung konnte Friedrich Merz überzeugen. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen. Es gibt kein Problem, das wir jedenfalls auf Zeit nicht gemeinsam lösen können. Es liegt nicht an externen Einflüssen oder Ereignissen. Es liegt nur an uns selbst. Unser Land hat alle Stärken und alle Fähigkeiten, um wieder nach vorn zu kommen.
Ja, das war der Appell des neuen Bundeskanzlers am Ende seiner langen Regierungserklärung. Herzlich willkommen hier zur Phoenix-Runde. Sprechen wir über diesen Tag im Bundestag mit Julia Löhr, Korrespondentin im Hauptstadtbüro der FAZ, zuständig für Wirtschaft. Und Fabian Reinbold, politischer Korrespondent im Hauptstadtbüro von Zeit Online. Und auf dieser Seite Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft und Leiterin des Arbeitsbereiches Politisches System der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Und ich begrüße Johannes Hilje. Er ist Politik- und Kommunikationsberater, unter anderem für FDP, SPD und Grüne und auch Autor. Und sein neuestes Buch heißt Mehr Emotionen wagen. Da geht es unter anderem um die Bekämpfung des Populismus. Und da würde ich mal direkt dran anknüpfen, Herr Hilje. Hat Merz heute genug Emotionen gewagt, um Menschen zu begeistern?
Nee, ich glaube, es war eine bewusst unemotionale Rede. Ich würde sagen, es war eine lange Rede, aber keine große Rede, die nicht in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, sie war auch wirklich angelegt auf Erwartungsmanagement, auch ein Stück weit darauf, einen Ausgleich zu suchen. Sie war in gewisser Weise schon fast scholzig, hatte ich manchmal das Gefühl. Sie hat ja auch wenig Reaktionen im Plenum erzeugt, nur bei einigen wenigen Themen. Aber man kann auch positiv sagen, Friedrich Merz schafft jetzt wirklich so auch die Vollendung dieser Verwandlung vom polarisierenden Oppositionsführer hin zu einem eher sachorientierten Kanzler. Also von daher hatte diese Rede auch schon Wert an sich, weil es schon eine Stilveränderung war bei Friedrich Merz. Mhm.
Frau Löhr, wie haben Sie das wahrgenommen? Ricarda Lang von den Grünen hat gesagt, er war noch nie so sehr Angela Merkel wie heute. Und wenn er jetzt eben gesagt hat, wir können alle Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen, ist das sozusagen, wir schaffen das auf merzianisch?
Gut, er hat es nicht gesagt, aber natürlich war das die Botschaft und auch dieser Appell, der Staat sind wir alle. Den fand ich auch bemerkenswert, daran zu erinnern, dass das nicht nur die Regierung in Berlin ist, sondern wie es in diesem Land weitergeht, letztlich an allen liegt. Ich glaube, wir haben heute ganz klar die Rede eines Kanzlers gesehen, der seinen Schwerpunkt in der Außenpolitik sieht, also der da die Akzente setzen will, was schon eine Veränderung im Vergleich zum Wahlkampf ist. Da war die Union ja angetreten, sehr stark mit dem Thema Wirtschaft, wollte einen Wirtschaftswahlkampf führen. In der Außenpolitik war er heute, fand ich, schon zum Teil recht programmatisch. Was jetzt die Punkte in der Wirtschaft angeht, hat er mehr so die Spiegelstriche des Koalitionsvertrages wiedergegeben. Also das ist durchaus jetzt der Akzent, glaube ich, ganz klar auf dem, er will nach außen wirken. Mhm.
Frau Kropp, ist das typisch für eine Regierungserklärung, also Spiegelstriche des Koalitionsvertrags wiedergeben? Oder man hat ja viel hohe Erwartungen. Carsten Linnemann, der Generalsekretär, sagt ja auch schon, das wird vielleicht die wichtigste Rede seines Lebens. Also waren die Erwartungen auch einfach zu hoch? Oder ist das normal bei einer ersten Regierungserklärung, dass da wirklich was Programmatisches kommt?
Also bei einer ersten Regierungserklärung ist die Situation ja eine andere als bei den nachfolgenden, wo ein Kanzler dann auf aktuelle Probleme reagiert und eben auch programmatische Anpassungen vornimmt. Also hier war es eben doch ein Abarbeiten des Koalitionsvertrags über weite Teile hinweg der Rede. Aber eben auch diese Schwerpunktsetzung, die Reihenfolge der Themen war ganz interessant, weil darin auch eine gewisse Selbstkorrektur zu dem Wahlkampf steht. Also man hat hier eben dann doch die Schwerpunkte andersrum gesetzt.
Und war das im Vergleich zu anderen Regierungserklärungen von anderen Kanzlern? Würden Sie da?
Also ich fand die, wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse an das, was ich mich erinnern kann, eigentlich jetzt nicht so außergewöhnlich. Es ist der Versuch, staatsmännisch herüberzukommen und eben auch an das Wir zu appellieren. Also andere Personengruppen, für die man eben nicht in gleicher Intensität geworben hat, als Bundeskanzler zu werben, sie für sich einzunehmen. Er hat die Jungen erwähnt, aber er hat eben auch Angebote gemacht, an andere, ja auch an die SPD natürlich, sich aber gleichzeitig dann eben auch von der SPD abgrenzen müssen, denn man will ja auch was Neues machen. Also diesen Spagat fand ich ganz interessant zu beobachten.
Da muss man sich noch dran gewöhnen jetzt wieder, dass SPD und CDU jetzt wirklich wieder gemeinsam in einer Regierung sitzen. Herr Reinbold, was war Ihr Eindruck, welchen Ton hat er da gesetzt? Ist das, kann man sagen, das zeigt jetzt auch, wo er hin will mit seiner Kanzlerschaft?
Er hat wieder den Ton des Pragmatikers gesetzt. Unter dieser Überschrift fungiert ja seine Koalition. Er nennt sie Arbeitskoalition. Das war heute wieder ganz klar zu greifen. Wir treten hier an, um die Probleme zu lösen. Wir treten hier nicht an, um irgendwie ein ideologisches Programm zu verfolgen, hat er nochmal gesagt, um auch so ein bisschen den Kontrast zur Ampel zu setzen. Also diesen Ton finde ich schon stimmig, weil das ist sein Modus. Wo man, finde ich, ihn noch suchen gesehen hat, war beim Ton, was Frau Kopp gerade meinte, wenn es um die Themen ging der anderen, um die Themen der SPD oder um die Themen der Jungen. Da habe ich schon ihn noch so wahrgenommen, dass er das versucht hat, aber dass es ihm noch nicht so wirklich geglückt hat. Denn geglückt ist, den richtigen Ton zu treffen, und man hat es auch bei der Reaktion der SPD teilweise gesehen. Da war der Applaus spärlich.
Also als er die Jugend angesprochen hat, hat er auch geduzt. Er hat von eure Chancen, ihr müsst das, also war das gut, dass er von euch geredet hat?
Ja, ich glaube, junge Menschen würden cringe sagen dazu, weil es dann ja auch, also es war, ja, er hat gewechselt, diese Ansprache, und dann hat er auch was gefordert. Er hat ja auch gesagt, ihr müsst auch mitmachen, also ich paraphrasiere jetzt, also er hat auch gleich was eingefordert, und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob Merz da wirklich die Stimmung trifft. Das tut er ja auch für die Gesamtbevölkerung. Er sagt jetzt wieder, wir müssen mehr arbeiten, 4-Tage-Woche geht nicht. Work-Life-Balance zieht er immer so als Begriff ein bisschen ja ins Lächerliche schon fast. Und ich glaube, viele Menschen haben aber schon das Gefühl, dass sie viel arbeiten. Auch Statistiken zeigen ja, dass die Deutschen sehr viel mehr heute arbeiten als noch vor vielen Jahren. Und da, glaube ich, muss er, glaube ich, so ein bisschen noch den richtigen Ton treffen, damit die Leute nicht denken, der fordert von uns was, was wir doch eigentlich schon erbringen. Also der weiß gar nicht, was wir alles leisten, weil dann würde er sich wirklich in dieser abgehobenen Position eigentlich lokalisiert sehen von der Bevölkerung. Und das ist ja auch was er definitiv überbrücken muss, dass die Menschen ihn eigentlich mehr auf Augenhöhe mit sich sehen.
Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt tatsächlich der eine Ton des Friedrich Merz sein wird, weil also schon in dieser Woche haben wir verschiedene Friedrich Merze erlebt. Also er war
Das hat er aber auch schon im Wahlkampf immer gesagt, genau, dieses, wir müssen fleißiger sein.
Also. Ja, aber so vom Tonfall her, also gestern Abend war er ja beim Wirtschaftsrat der CDU und hat dort eine Rede gehalten, die jetzt eher so eine Bierzeltrede war. Also da hat er zum Beispiel über die 4-Tage-Woche gestänkert, kann man fast schon sagen. Er war beim Thema Lieferkettengesetz, war er wirklich martialisch so, das müsse auch auf EU-Ebene weg.
So, das hat er heute nicht angesprochen?
Das hat er heute, dieses Thema hat er heute komplett ausgespart. Natürlich auch, weil er wusste, dass das in der SPD überhaupt nicht gut ankam, wie er da gestern beim CDU-Wirtschaftsrat aufgetreten ist. Heute hat er den Fleiß der Arbeitnehmer gelobt. Also das war jetzt eine eher wiederum versöhnende Rede. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich der Tonfall seiner Kanzlerschaft ist. Es gibt eben diesen Staatsmann-Merz und es gibt den Bierzelt-Merz. Und ich glaube, es wird weiter hin und her gehen, je nachdem, wo er halt auftritt. Ja. Und mitunter kann es dann auch sehr schnell vom einen ins andere kippen.
Und Sie haben eben angesprochen, dass die SPD ja noch zurückhaltend war. Er hat ja Scholz gelobt, ganz am Anfang direkt, für seine Arbeit und für die Position mit der Zeitenwende. Ist das ein Punkt, wo er so jetzt versucht, gerade auch nach der letzten Woche, wo er nicht im ersten Wahlgang gewählt werden konnte, wo er nochmal so ganz deutlich auf die SPD zugeht? Funktioniert das? Ist das glaubwürdig?
Ja, es ging eigentlich schon los am Abend der Kanzlerwahl. Ich war dann im Kanzleramt noch dabei bei der Amtsübergabe, und da hat er auch schon so einen Ton angeschlagen. Da hat er sogar gesagt, Herr Scholz, ich werde auch mal Ihren Rat suchen und so. Das war schon natürlich sehr augenfällig nach dem Wahlkampf und nach allem, was man ja auch über Merz Blick auf Scholz weiß. Es gibt ja ein paar Dinge, die nimmt er dem wirklich persönlich übel, speziell in der Außenpolitik.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, dass er sich in Europa so wenig engagiert hat. Das ist ja Cornerstone jeder Rede von Friedrich Merz über die Europapolitik, dass sich das ändern muss. Von daher fand ich das am letzten Dienstag schon ein interessantes Signal und heute auch nochmal. Das tat der SPD auf jeden Fall sichtlich gut. Das war, glaube ich, der Moment, einer der wenigen Momente, die der Partei richtig, richtig gut taten in dieser Rede.
Ja, und das ist vielleicht dann auch nach dem ganzen, also in den vergangenen Wochen oder auch Tagen gab es ja sehr viele Nicklichkeiten, auch gerade zum Thema Wirtschaftspolitik, also wenn es um Steuererhöhungen ging oder den Mindestlohn oder jetzt die Rente, ob die Beamten da einzahlen sollen oder nicht. Also da hatte man ja schon das Gefühl, dass das, was die Ampel erst so im Endzustand erlebt hat, so diese doch offensichtlichen Risse, dass das schon in dieser Koalition sehr früh losgeht. Und ich habe die Rede jetzt heute auch so verstanden als eine, die versucht, diese Risse jetzt nicht größer werden zu lassen, sondern eher wieder etwas Kitt draufzupacken. Und auch vorher in der Fragerunde mit Klingbeil und Frei war das ja auch das Bemühen, jetzt tatsächlich mal nichts zu erwähnen, was über den Koalitionsvertrag hinausgeht, sondern das jetzt wieder ein bisschen aus dem Wahlkampfmodus auch rauszuholen.
Ja, aus dem Wahlkampfmodus und aus dieser Niederlage, dass er nicht in dem ersten Wahlgang gewählt worden ist. Was denken Sie, Herr Hilly, wie sehr hängt das sozusagen nach? Oder hat das auch noch mal eine Auswirkung, dass er da jetzt vielleicht ja weniger auch, ihm wird ja oft Arroganz auch vorgeworfen, also dass er da weniger so von oben herab auftritt, als er kann?
Naja, es gab ja so diese These nach der Kanzlerwahl, dass das sowas wie ein heilsamer Schock werden könnte für die Koalition. Man hat gemeinsam in den Abgrund geschaut und vielleicht haben sich manche auch dann über das selbst erschrocken, was sie da angerichtet haben. Aber das habe ich heute nicht so erlebt, weil ich fand schon, Sie hatten schon gesagt, der Applaus war sehr reserviert aus der SPD-Fraktion. Und als Herr Mirsch dann aufgetreten ist als Fraktionsvorsitzender, hat er auch wirklich immer von wir Sozialdemokraten, wir als SPD-Fraktion gesprochen.
Ja.
Genau, und da gab es kein Koalitionswir. Und Herr Spahn war dann schon etwas eher Richtung einer Gemeinschaft im Sinne der Koalition, hat aber da auch so ein bisschen den Regierungssprecher für Merz und auch für Dobrindt dann teilweise gegeben und nicht so sehr für das ganze Kabinett. Also der Teamgeist fehlt noch ein bisschen in dieser Koalition.
Okay, wenn wir auf die erste Woche gucken, dann war die geprägt von Auslandsreisen, also am ersten Tag Paris-Warschau, dann Kiew, Brüssel. Sie haben es ja schon gesagt, Frau Löhr will ein außenpolitischer Kanzler sein. Frau Kropp, wie sehr ist das? Ist das gut oder ist das genau die richtige, oder würden Sie dem zustimmen? Wird er ein Kanzler, der vor allen Dingen Akzente in der Außenpolitik setzen wird?
Er möchte da die Lücke füllen. Er möchte in Europa die führende Nation wieder darstellen und damit auch seine eigene Machtposition festigen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da diese Rechnung aufgehen wird. Denn außenpolitische Themen sind sehr wichtig. Aber die Kanzlerschaft und die Bewertung wird häufig eben auch anhand innenpolitischer Themen entschieden. Ich denke eben an die Probleme, die auf der Straße liegen. Also vom Wohnen, er hat das zwar erwähnt, über andere Thematiken. Also ich glaube, er muss das ausbalancieren. Es ist aber eine Geste, wenn man in der ersten Woche eben nach Paris und gleichzeitig nach Polen fährt und auch die Aufwartung macht, um klarzumachen, dass einem an einem gedeihlichen Miteinander gelegen ist. Also ich fand das eigentlich unter dem Strich sehr angemessen.
Mhm. Könnte das denn seine geringen Zustimmungswerte erhöhen? Weil er hat ja wirklich keine hohen Zustimmungswerte. Also ist das so, wenn man den Kanzler jetzt auf internationaler Bühne sieht, ist das hilfreich für seine Zustimmung hier in der Bevölkerung?
Ich finde zumindest, dass die Bilder dieser Woche, das waren starke Bilder, besonders aus der Ukraine natürlich, wie Merz da mit den anderen Europäern zusammen hingereist ist. Dann natürlich dieses fast schon ikonische Foto, wie sie da auf der Couch sitzen und über Macrons Handy mit Donald Trump sprechen. Das war ganz, ganz starke Symbolik. An dem Tag habe ich noch mal gedacht, wie gut, dass der zweite Wahlgang noch am Dienstag gekommen ist und dass das nicht bis Freitag gedauert hat, weil dann wäre diese Reise so nicht... hätte die so nicht stattgefunden. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass sich da ein neuer Blick auch entwickeln kann auf Friedrich Merz. Inwiefern das dann direkt auf Zustimmungswerte niederschlägt, ist interessant. Bislang galten die alten Regeln eigentlich nicht in Sachen Demoskopie. Ne? Also nach der Wahl hat er noch mal stark verloren. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird.
Es ist ja auch eine Frage, ob man das dann umsetzen kann. Also die Bilder sind das eine, das ist aber ein vorübergehender Effekt. Die Frage ist dann, kriegt man diese Bilder tatsächlich in konkrete Politik umgesetzt? Und ich glaube, daran wird er dann doch gemessen werden.
Ja, und der Effekt könnte ja auch genau andersrum sein, dass man denkt, der ist jetzt immer woanders, er soll sich mal hier ums Land kümmern.
Er hat heute die Fallhöhe ja auch sehr hoch angesetzt. Also wir können alles, wir sind unabhängig von Einflüssen von außen. Und Da dachte ich mir, hoppla, jetzt verspricht er aber wirklich sehr viel. Und ich glaube, darin liegt auch die Gefahr dieser wunderbaren Bilder, dass man sie eben dann im Endeffekt nicht realisieren kann.
Also einerseits gibt es ja auch immer diesen, finde ich, zu Recht vorgebrachten, im Grunde Forderung, dass man Sicherheit auch nicht gegen Soziales zum Beispiel ausspielt, also äußere Sicherheit haut. Er hat ja heute auch angekündigt, das war für mich dann doch neu in dieser Formulierung, dass Deutschland die stärkste konventionelle Armee Europas werden soll. Da hat er mal ein sehr konkretes Zielbild formuliert und ein Projekt meines Erachtens, was er dann auf anderen Themen ja vehement ablehnt, da sagt er immer kein großes Projekt. Aber da war es sehr konkret, daran kann er auch scheitern, weil wir haben erlebt, wie schwierig das ist, die Bundeswehr zu modernisieren. Und wenn dann der Eindruck entsteht, dass er zu viel außen unterwegs ist und zu wenig im Inneren macht, eigentlich für die Brot- und Butter-Themen, dass es dann negativ für ihn am Ende ausgeht, weil ja auch diese Außenpolitik wirklich zum Teil ja unwegbares Gelände ist. Ne? Also Sie sprachen es auch gerade an, das ist total unberechenbar. Jetzt wurde ja Putin ein Ultimatum für Montag gesetzt. Er hat dann da taktisch gegengehalten. Das Ultimatum wurde wieder ein paar Tage verschoben. Also da kann man große Worte natürlich jetzt zu sprechen. Aber man hat es nicht unter Kontrolle, was da wirklich passiert in der Außenpolitik. Das ist Chance und Risiko zugleich, dieser Politikbereich.
Und die Bürger werden ihn ja vor allem daran messen, ob sich in ihrem Leben etwas zum Besseren verändert.
So
also
ja.
Ob ihr Arbeitsplatz sicher ist, ob die Lebenshaltungskosten sinken, ob es wieder einfacher wird, in Großstädten eine Wohnung zu finden oder nicht. Und wir haben ja in Amerika im letzten Herbst gesehen, wie sehr dieses Thema, hat sich mein Leben in den letzten 4 Jahren verbessert oder nicht, dann auch eine Wahl entscheiden kann. Also, und das auch einfach Joe Biden ja sehr unterschätzt hat, der ja wiederum auch einen großen Fokus auf die Außenpolitik gelegt hat. Und Kamala Harris dann dieses Thema, was bedeutet die Inflation, unterschätzt hatte. Und Donald Trump dann mit dieser so America first und jetzt geht es erstmal um unsere Leute, dass das dann schon wieder mehr gezogen hat.
Und dieses Versprechen, die konventionell stärkste Armee Europas, das hätte er ja nicht sagen müssen. Das ist ja schon, damit legt er ja die Latte ziemlich hoch. Also gerade von einer Zeit, wo wir uns alle daran erinnern, dass die Geschichten über die Bundeswehr, die nicht abwehrbereit ist sozusagen, dass die ja die Runde machten. Also ist das nicht eine Nummer? Warum macht er das, Herr Reinwald? Was denken Sie?
Mich hat der Satz überrascht. Also den hatte ich tatsächlich nicht auf meiner Karte.
Ja. Das ist an die SPD, oder?
Ja, das war sozusagen nochmal, also wen kriegstüchtig schon erschreckt hat, kann sich jetzt erst recht erschrecken. Es ist natürlich, muss man sagen, wenn es einen Kern gibt bei Merz und seiner Kanzlerschaft, dann ist es natürlich diese Stärke. Ne? Deutschland und Europa müssen wieder stark werden, weil sie nur so bestehen können gegen Russland, gegen ein erratisches Amerika. Und wenn man das natürlich weiterdenkt, landet man natürlich bei einer sehr starken Armee. Warum er das in diese Formulierung gegossen hat, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen.
Ich fand auch die Formulierung interessant, dass der Frieden des gesamten Kontinents bedroht ist. Das war ja auch eine Formulierung, die es nochmal sehr deutlich macht, dass es eben jetzt nicht nur ein Krieg ist, der zwar jetzt nicht allzu weit entfernt von Deutschland, aber doch noch mit einiger Entfernung tobt, sondern dass das wirklich diese Gefahr noch mal deutlich zu machen und auch die hybriden Angriffe Russlands, die er geschildert hat. Also da hatte ich auch mitunter so ein bisschen das Gefühl, dass das auch eine Botschaft in Richtung der SPD aussenden soll, das doch wirklich ernst zu nehmen und vielleicht auch nicht klein zu reden.
Und glauben Sie denn, dass die SPD das so mittragen wird? Oder ist das ein Punkt, wo man schon befürchten muss, dass es da demnächst den ersten großen Krach gibt?
Sie meinen jetzt das Thema Aufrüstung?
Aufrüstung.
Naja, es ist eine Frage wirklich des sozusagen des gleichzeitigen Tuns. Ne? Also das eine tun, das andere nicht lassen. Die SPD hat ja wirklich mit den Sondervermögen Infrastruktur auch ein großes Projekt. Das wird hauptsächlich auch über das Finanzministerium laufen. Lars Klingbeil wird wahrscheinlich morgen im Bundestag auch dazu sprechen. Und man hat ja aber eben in diesem Schritt ganz am Anfang der Sondierungsgespräche sich ja eben auf die Investitionen in beide Bereiche geeinigt. Was ich aber als Signal an die Bevölkerung wichtig fände, ist eben nicht nur dieses eine Ziel, stärkste konventionelle Armee Europas, sondern auch was für die Infrastruktur zu formulieren. Da war Merz heute auch so ein bisschen schmallippig, aber da könnte man ja mal wirklich lebensweltlich auch ein Ziel formulieren, was Bilder, positive Bilder in den Köpfen auslöst. Also wie viel Kilometer Schiene wollen wir verlegen? Wie viele Schulen und Kitas wollen wir bis wann sanieren? Wie viele neue Grünflächen errichten? Das ist doch was, wo man wirklich auch Menschen ein Stück weit vielleicht begeistern könnte, weil ich komme nochmal auf die Emotionen zu sprechen. Friedrich Merz hat ja letztens gesagt bei Karin Mioska, ich kann auch Emotionen, und er möchte Menschen wieder begeistern. Das hat er danach nie normal gesagt und jetzt dämpft er immer die Stimmung
ein bisschen. Er sollte mal mit sauberen Schultoiletten begeistern.
Aber naja, das wäre zumindest etwas, also dieses Lebensweltliche, wo die Menschen merken, hier stimmt was nicht. Vor Ort bei mir, in dem, was ich jeden Tag benutze, das ist soziale und Verkehrsinfrastruktur vornehmlich, und da will ich wirklich einen Unterschied machen. Und da arbeitet er sehr wenig mit Bildern, mit Zielbildern, mit etwas, wo Menschen dann sagen, ja, das ist gut, da wollen wir hin. Da will ich mich vielleicht sogar dran beteiligen, weil dieses ganze Modernisierungs- und Investitionsprojekt ist ja auch das, was jetzt kurzfristig wirklich einen Wirtschaftsaufschwung bringen kann, weil die Aufträge ja auch an Unternehmen gehen.
Ja, aber das ist eigentlich interessant, weil das Geld ist ja jetzt da durch das Sondervermögen, Frau Löw. Warum hat, also wäre es nicht genau, was Herr Hille sagt, viel klüger gewesen, zu sagen, wie man in der Infrastruktur und wirtschaftspolitisch noch mal stärker nach vorne geht, außer nur zu sagen, ihr müsst mehr arbeiten.
Ja, also ich glaube, warum macht er das nicht, solche Zielbilder zu nennen? Weil es eben in der Vergangenheit sich gezeigt hat, dass es doch sehr schwer ist, die zu erreichen.
Also bei der Armee macht das.
Wir erinnern uns an Olaf Scholz und das Versprechen, der Kanzler für bezahlbares Wohnen zu sein. 400.000 neue Wohnungen, von denen wir weit entfernt sind, sondern die Lage ja eher schlimmer geworden ist als besser. Und es doch recht deutlich wurde, dass das halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, die Infrastruktur in Deutschland zu verbessern. Wahrscheinlich auch einer, der länger als eine Legislaturperiode dauern wird. Von daher verstehe ich die Vorsicht, die er da an den Tag legt, sich da nicht auf nicht Dinge zu sagen oder anzukündigen, an denen er dann später gemessen wird und die er nicht halten kann. Ich fand es bemerkenswert, dass er ja beim Thema Schulden hat er ja gesagt, wir müssen damit sehr vorsichtig umgehen, weil es mit Blick auf die junge Generation eine Belastung ist, die hohen Zinslasten, die daraus resultieren. Und wir sollten dieses Geld nur ausgeben für Dinge, die wirklich nachhaltig den Wert erhöhen und wirklich dann Deutschland weiterbringen. Und da musste ich nur schmunzeln, weil natürlich diese gigantischen Sondervermögen, die da jetzt aufgenommen werden, es ja auch ermöglichen, quasi wieder im regulären Haushalt Spielräume zu schaffen, damit dann die Gastrosteuer gesenkt werden kann, Herr Söder seine Mütterrente bekommt und. Also gerade Dinge gemacht werden, die jetzt vielleicht so eher mäßig nachhaltig sind. Da hatte ich mich gewundert, warum er das so zitiert hat.
Und der Vizekanzler Lars Klingbeil, Finanzminister, hat in der Regierungsbefragung heute auch noch mal deutlich gesagt, dass alles ja unter Finanzierungsvorbehalt steht. Also Frau Kropf, wie sehr ziehen die da in einem Strang? Wie sehr ist klar, wo man da hin will? Wie wichtig ist das, dass man solche Ziele auch formuliert, die Bürger und Bürgerinnen nachvollziehen können?
Das ist ausgesprochen wichtig, dass man Ziele formuliert. Ob man das unbedingt in die Zahl der gebauten Wohnungen zum Beispiel gießen muss, daran habe ich auch meinen Zweifel, weil man das eben teilweise nicht beeinflussen kann. Das würde ich auch nicht tun. Aber es war schon auffallend, dass es heute so ein Narrativ gegeben hat, das sich durch die gesamte Rede gezogen hat. Das war mehr Eigenverantwortung, das war mehr Anreizsteuerung, das war weniger Bevormundung, Mobilisierung von Kräften. Und das zog sich durch die jeweiligen Politikfelder durch. Also das war der Versuch, klarzumachen, wir gehen wieder einen Schritt zurück, wir vertrauen mehr. Also diese Frage von Vertrauen und Misstrauen spielte eine Rolle in Verbindung mit einer Ansprache oder dem Versuch einer Ansprache, da so mobilisierend vorzugehen. Also wenn man sich darauf einigen kann, dann ist das so ein übergeordnetes Ziel. Was das beim konkreten Runterbrechen in die jeweiligen Ressorts bedeutet, das wird sicherlich Konflikte geben. Aber es wäre die erste Koalition, wo es keine Konflikte gibt.
Und er hat aber auch das gesagt, was die CDU gerne sagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Herr Reinbold, ist das und hat auch gesagt, 15 Euro eventuell erreichbar, der Mindestlohn, aber das muss ja die Mindestlohnkommission, soll das dann doch aushandeln, und hat aber nochmal so auch die Tariftreue betont. Also ja, wo sehen Sie da seinen Kompass, auch dann im Zusammenspiel mit der SPD?
Wünschbar hat er das, glaube ich, genannt, den Mindestlohn von 15 Euro. Das war auch so ein Wort, da wurde es
erreichbar.
Aber dann wünschbar. Das war so, da kam so ein bisschen Unruhe auf im Plenum, als er das gesagt hat bei der SPD. Das ist ja ein Thema, über das jetzt die Koalitionäre in dieser Woche sich schon gestritten haben, muss man sagen. Ne? Also nach den Äußerungen von Frau Baas wurde schon über das Rentensystem gestritten, über den Mindestlohn wurde schon gestritten. Das ist jetzt alles auch nicht, ich will das auch nicht überdramatisieren, aber in der ersten Woche ist das natürlich schon bemerkenswert, und das wird ein zentrales Konfliktfeld dieser Koalition von Anfang an sein und dann auch werden, denn es werden ja diese Kommissionen für diese ganzen strittigen Riesenthemen, Rentensystem, Pflegesystem,
Gesundheitssystem,
ja. Werden ja Expertenkommissionen erstmal eingesetzt. Die können dann erstmal loslegen, aber irgendwann bricht das ja sozusagen voll in die Koalition rein und muss dann auch entschieden werden. Also das wird eine der zentralen Konfliktlinien sein.
Mhm. Aber die Frage nach dem, also diese Ansprache von der Staat, das sind wir alle, wir müssen doch jetzt mehr zusammenhalten und wir müssen jetzt alle sozusagen etwas dafür leisten. Ist das eine gute Ansprache von dir? Passt die in diese Zeit oder ist das, nimmt man ihm das ab?
Das ist zumindest der Versuch, dieses Wachsen der Entfremden, was es ja zuletzt auch gegeben hat, vielleicht ein bisschen aufzulösen. Also es gibt ja so die Meinung, da ist die Politik in Berlin in ihrem Elfenbeinturm, die macht irgendwelche Konzepte und entscheidet Dinge, die mit unserem realen Leben nichts zu tun haben. Es gibt eine sehr große Erwartungshaltung an den Staat, die in Deutschland auch deutlich größer ist als jetzt in anderen Ländern. Das betrifft sowohl die Bürger, aber eben auch die Unternehmen. Also da hat sich in den vergangenen Jahren durchaus auch so ein gewisser Kuhhandel eingestellt nach dem Motto, es gibt viele Regulierungen aus Berlin und aus Brüssel, aber solange es genug Subventionen gibt, so nimmt man das halt so hin. Und auch die Bürger geraten ja leicht in Wallungen, wenn irgendwie beim Elterngeld an der ganz oberen Grenze ein bisschen was gekürzt wird oder halt eine beliebte Kaufprämie dann wegfällt, die jetzt vielleicht auch nicht jeder, der sie in Anspruch genommen hat, unbedingt nötig gehabt hätte. Also da gibt es schon eine große Erwartungshaltung und zu sagen, so der Staat nimmt sich ein bisschen zurück, aber das heißt halt auch, dass alle das dann auch quasi mittragen müssen, fand ich jetzt durchaus schon ganz angemessen, das quasi so ein bisschen für einen Mentalitätswandel auch wieder zu werben.
Mhm. Passt das in die Zeit?
Ja, also ich teile das auch erstmal, der Staat sind wir alle, das ist so. Also Demokratie ist jetzt auch kein Dienstleistungsbetrieb, sondern die Menschen müssen sich schon beteiligen. Mich hat dieses vorsichtige Yes, we can, was er da ja so am Ende drin hatte, das hat mich dann doch so ein bisschen irritiert, weil es ja so ein bisschen fast schon fast schon nationalistisch herkam, wie er sagte, wir können hier eigentlich alle Probleme lösen und externe Einflüsse werden uns nicht davon abhalten. Also da fällt mir natürlich als erstes Migration ein, wo wir jetzt schon merken, ich glaube, heute hat Polen auch direkt die Übernahme von 2 Asylbewerbern an der Grenze eben abgelehnt. Da merkt man ja schon, dass externe Faktoren, externe Akteure immer eine Rolle spielen. Und es passt dann auch nicht so ganz zu diesem zu dieser proeuropäischen Haltung, die ich ja sehr teile, die Herr Merz, finde ich, sehr positiv ausstrahlt und das setzt ihn auch positiv von Olaf Scholz ab. Ja. Aber warum er dann nicht sagt, also wir können vor allem in Europa die Probleme zusammen lösen und uns sozusagen gegen die externen Einflüsse dann etwas besser ausstatten, das fand ich so ein bisschen widersprüchlich und war auch nicht der einzige Widerspruch in seiner Rede heute.
Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das Signal gewesen einer Abgrenzung gegenüber der Ampelkoalition, wo ja sowohl Scholz als auch Habeck bei jeder Gelegenheit immer erklärt haben, dass wir in so einer schlechten Lage sind, weil halt jetzt wir das nicht mehr das günstigere russische Gas haben und weil China nicht mehr alles kauft, was wir hier produzieren und weil die Amerikaner nicht mehr bedingungslos für unsere komplette Verteidigung quasi gerade stehen. Also zu Zeiten der Ampelkoalition wurde immer viel quasi auf externe Faktoren zurückgeführt. Und ich habe ihn und jetzt auch die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja auch gesagt hat, wenn wir Probleme made in Germany haben, dann müssen wir die auch made in Germany lösen. So verstanden nach dem Motto, wir müssen uns halt auch das um das Hausgemachte, also die Bürokratie, die hohen Energiepreise, also das, wofür wir hier wirklich verantwortlich sind, dass wir das halt angehen, weil man dann darauf ja auch durchaus Einfluss hat, während hatten wir ja am Anfang schon, was man außenpolitisch dann verändern kann.
Aber wenn wir mal, weil Sie die Migration angesprochen haben und die Tatsache, dass er ja als außenpolitischer oder als Kanzler mit einem außenpolitischen Schwerpunkt nun Europa ja stärken will, wie passt das dann zusammen, diese Position in der Migration, Herr Reinbold, wo er, was Sie ja auch gesagt haben, eigentlich direkt Ärger kriegt mit Österreich und Polen, dass das so nicht funktioniert, wie man es gerne hätte, nämlich dass man auch die Menschen zurückweist, die sagen, sie bitten um Asyl.
Das passt sehr schlecht zusammen. Und wir hatten ja vorhin schon die Frage Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenpolitik. Das ist dann natürlich ein ganz konkreter Fall, wo sich die innenpolitische Agenda mit der außenpolitischen Agenda beißen kann. Und wie wir jetzt in der Woche gesehen haben, beißt. Und
das ist das Anfängerfehler? Ist das so gedacht? Das versteht man doch. Man ja eigentlich vorher.
Eigentlich weiß man es vorher. Und es ist natürlich kompliziert. Migration ist kompliziert zu regeln in Europa. Aber ja, wenn es eine Sache gibt, von der wir seit vielen, vielen Wochen wissen, dass die ab dem ersten Tag dieser Regierung März total akut wird, dann sind es diese Zurückweisungen an der Grenze. Davon spricht er seit Januar 25 mit seinem Fünf-Punkte-Plan. Und dafür, dass das so ein zentraler Punkt war und dafür, dass man das so gut vorbereiten konnte, auch wenn es schwierig ist, fand ich das schon eklatant in der ersten Woche, was es da für eine Verwirrung gab zwischen Bundeskanzler Merz, zwischen Innenminister Dobrindt, der Regierungssprecher, noch mittendrin am Dementieren, alles um diese Frage Notlage, Artikel 72. Also das war einfach nicht gut gemacht.
Es war ja auch fachlich zum Teil falsch, weil Merz gesagt hat, man würde verfahren wie während der EM, wo man zwar kontrolliert hat, aber nicht zurückgewiesen hat. Also da kannte er die Sachlage auch gar nicht so richtig. Und Dobrindt hat das heute Morgen ja nochmal gesagt, nö, das sei ja alles richtig gewesen. Also das ist schon manchmal interessant, was da dann doch auch für Kommunikationsfehler sind, ist mindestens unterlaufen.
Bemerkenswert war ja auch, dass es heute im Bundestag der Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil war, der dann klargestellt hat, dass es keine Notlage gibt, während das jetzt aus der Union so deutlich nicht zu hören war. Also da läuft kommunikativ in der Tat im Moment einiges noch nicht rund.
Frau Kropp, aber trotzdem, wie sehr wird Merz gemessen werden an diesem Thema Migration? Wie zentral ist das für seine Kanzlerschaft oder in der Wahrnehmung seiner Kanzlerschaft?
Er hat es zum zentralen Wahlkampfthema gemacht. Die Erwartungen sind hoch, also auch innerhalb seiner eigenen Partei. Und er landet jetzt eigentlich sehr schnell an den Grenzen dessen, was überhaupt möglich ist. Und ich habe mich auch gefragt, warum hat man das vorher nicht gewusst? Also wenn man mit einer solchen Werf das Thema so hoch spielt, dann muss man damit rechnen, dass man am Tag 1 nach der Kanzlerschaft oder schon vorher eben auch Probleme bekommt mit der Realisierung. Deswegen, so ganz gewundert hat es mich nicht. Es war ja mit Ansage das Problem. Und ich weiß auch nicht, ob es nur ein Kommunikationsproblem ist. Ich habe auch den Eindruck gehabt, es war mehr als ein Kommunikationsproblem. Es war auch ein Informationsproblem.
Es kam heute auch ganz am Ende seiner Rede und nur sehr kurz. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges aus.
Und teilweise mit einer Selbstdistanzierung. Das fand ich eben doch ganz interessant, weil er dann im Rahmen des EU-Rechts auch mehrfach betont hat. Da dachte ich mir, ach ja, nun, das ist schon in gewisser Weise eine Distanzierung von den Positionen, die man im Wahlkampf sehr stark nach vorne gespielt hat.
Was würden Sie sagen, mit welcher Erwartung schaut man jetzt aus Brüssel oder aus Polen, Paris auf den neuen Kanzler, gerade in diesem Thema?
Also mein Eindruck, dass jetzt man in Brüssel schon sich freut, dass es da jetzt in Deutschland wieder eine Regierung gibt, die Brüssel einen großen Stellenwert einräumt und die ein großes Interesse daran hat, dass Europa geschlossen ist, dass es stark ist. Und da es auch durchaus in den vergangenen Jahren viel Verzweiflung gab, weil eben Deutschland sich bei vielen strittigen Fragen einfach keine klare Position hatte und da eine große Leerstelle war. Naja, ich meine, ich berichte über die Wirtschaftspolitik und kann nur sagen, dass in dem Bereich es jetzt durchaus man in Brüssel sich freut, dass da wieder jemand ist, der vielleicht auch manchmal anstrengend sein wird, aber der zumindest bereit ist, da Position zu beziehen. Aber natürlich wird es eben dadurch dann auch anstrengender, weil unterschiedliche Interessen aufeinander prallen. Also das will ich überhaupt nicht ausräumen. Und das sehen wir jetzt ja beim Thema Migration, Zurückweisung an den Grenzen. Polen ist nicht begeistert, Österreich ist nicht begeistert. Gut, Macron macht es ja wiederum an der Grenze zu Italien schon. Also das ist, ich glaube, da muss Europa sich insgesamt dann halt wieder seiner Position vergewissern. Und ich glaube, Merz versucht halt im Moment Grenzen auszutesten und sich zugleich aber hinter solchen Begriffen wie wir halten uns an EU-Recht, also sich dann da auch wieder so ein Stück weit in Deckung zu gehen.
Er vermeidet das Grundproblem der europäischen Asylpolitik, das ist die Verteilung der Menschen, die einen Asylantrag stellen wollen. Es gibt so einen, würde ich sagen, mittlerweile ja Mainstream der restriktiven Migrations- und Asylpolitik in Europa. Da hat die Union auch einen Punkt, dass sie sagt, dass es da eher eine Angleichung jetzt gibt von Deutschland an andere Länder, auch Italien natürlich. Aber man spart eben dieses eine Problem aus oder findet dafür keine Lösung. Also wie verteilt man die Menschen, die hier einen Asylantrag stellen und auch Asyl gewährt bekommen? Darauf hat man sich seit Jahren schon nicht geeinigt und dazu trägt die Union und Friedrich Merz bisher auch nichts bei in Europa.
Also da könnte man eigentlich was Grundsätzlicheres angehen oder müsste man, was seit vielen Jahren eben nicht funktioniert. Also das ist ja auch ein Problem. Herr Reinbold, was denken Sie, warum ist das der Punkt, an dem ja tatsächlich der Kanzler gemessen wird oder diese Regierung gemessen wird bei der Migration oder an welchen anderen Punkten? Weil er hat ja gesagt, bis zum Sommer muss man merken, dass sich was geändert hat. An welchen Punkten kann das sein?
Da hat er es ja ganz klar verknüpft mit den Wirtschaftssofortmaßnahmen, also diese sehr großen Abschreibungen für die Unternehmen, das Senken der Stromsteuer und der Netzentgelte. Also so habe ich ihn verstanden, dass man das sozusagen im Wirtschaftlichen da merken soll. Ich finde die Frage aber sehr interessant, auch was ist denn die Messlatte bei der Migration? Also er hat es ja auch vermieden, eigentlich eine klare Zahl dort zum Beispiel zu nennen. Er hat sich nur mal in einer Talkshow, nachdem er da...
Sagen, unter 100.000
ja, genau. Hieß es doch mal. Ja, aber hat er bei Karin Mioska in der Talkshow gesagt, hat er nie sozusagen, also spielte heute keine Rolle, spielte in seinen großen Reden dazu keine Rolle. Also das finde ich dann auch schon interessant.
Weil es messbar ist.
Aber da hat er es dann bereitwillig...
Wohnungen. Ja.
Da hat er es dann aber bereitwillig gesagt. Er hat gesagt, ich lasse mich hier nicht festnageln, aber es muss fünfstellig sein. Also ich glaube, das ist da auch nicht so wirklich klar, was man wirklich erreichen kann. Das, was man jetzt macht, kann natürlich nur was Überbrückendes sein bis zu dieser.
Aber er hat aber auch ja auch ganz klar gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland und soll ein Einwanderungsland bleiben. Also da ist er ja, hat er ja nicht jetzt einen völligen Kurswechsel, dass er jetzt sagt, wir wollen keine Einwanderung.
Nee, aber er hat schon deutlich gemacht, dass er die Einwanderung in die Sozialsysteme, also in das Bürgergeld, zurückfahren will und stärker eben auf die Einwanderung von Fachkräften setzen will. Und bei der Frage, woran wird er dann gemessen? Letztlich wird er daran gemessen, ob die Menschen vor Ort das Gefühl haben, dass sich die Situation bei ihnen verbessert, also dass vielleicht dann nicht mehr die Turnhalle belegt ist oder neue Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden müssen, dass es vielleicht dann wiederum einfacher ist, eine neue Wohnung zu finden und Ähnliches. Also ich glaube, das ist schon die Messlatte. Letztlich bringt diese Regierung im Leben der Wähler eine positive Veränderung oder haben Sie das Gefühl, es entwickelt sich alles zum Schlechteren? Und das ist ja letztlich auch das Narrativ, mit dem die AfD hausieren geht und ja sehr erfolgreich im Moment hausieren geht, zu sagen, alles wird immer nur schlechter. So. Es ist halt jetzt bis zur Sommerpause ja dann auch so dieses Ziel, wir werden jetzt noch keine bombastischen Wachstumsraten bis zur Sommerpause haben, auch nicht durch diese Superabschreibung, zumal sie ja dann ohnehin erst im Herbst beschlossen werden. Aber das Team Merz hat quasi die Absicht, allein dadurch, dass es schon diesen Aktivitäten an den Tag legt und ja auch sehr viel und wortgewaltig da zum Teil drüber redet, also so einen Stimmungsumschwung
herbeizuführen. Das heißt es ja immer, dass es so für Psychologie ist und dass das dann funktioniert.
Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also da trägt aus meiner Sicht halt auch sehr viel dazu bei, wie diese Koalition auftritt. Weil ich glaube, die Leute sind nach 3,5 Jahren Ampelstreit es leid, dass sich da die Koalition immer wieder bekriegt. Und in den letzten Wochen haben wir aber genau diese Nicklichkeiten, diesen Hickhack.
Ja, und vielleicht war das genau jetzt auch wichtig, dass sie ganz schnell losgelegt hat, also mit den Auslandsreisen, auch diese Reise in die Ukraine, aber auch jetzt das Thema Grenzen und Migration
schnell. Aber sie müssen es halt jetzt schaffen, ich weiß nicht, Sie hatten es, glaube ich, gesagt, Frau Kopp, dass sie halt als Team jetzt tatsächlich auftreten und eben nicht mehr als Wahlkämpfer, wo jeder auf eigene Rechnung unterwegs ist.
Frau Kopp, was würden Sie sagen, woran müssen die sich messen lassen? Wie realistisch ist das, dass also außer einem Gefühl von einem Aufbruch, dass da noch mehr passiert bis zum Sommer?
Man kann einige Dinge relativ schnell anschieben. Ich denke an das Thema Bürokratieabbau. Also man kann zum Beispiel lockern, regeln, man kann auch einige abschaffen. Ich glaube, das ist so ein Gefühl für Unternehmen, aber auch zunehmend für die Bürger, dass es da aufwärts gehen muss, also dass die Lähmung ein Stück weit zurückgebaut wird. Das ist auch in anderen Politikfeldern wichtig. Ich denke etwa an Bauen und an anderes. Also das ist sowas, das kann man relativ zügig an einigen Punkten in Angriff nehmen.
Föderalismus auch sehr.
Ja, Föderalismus werden Sie so schnell nicht ändern.
Gerade beim Bauen ist es schwierig mit so vielen verschiedenen Bauordnungen.
Jede Regel, die es gibt. Und dann kommen wir aber wieder zu dem Problem, das wir eingangs besprochen haben. Merz als Kommunikator bzw. als derjenige, der Ankündigungen macht, er braucht eben in dem politischen System, das wir haben, er braucht die Länder und wenn er die Länder braucht, braucht er aber über die Grenzen seiner eigenen Koalition hinaus die Zustimmung und die Kooperationswilligkeit anderer Parteien. Und ich glaube,
da hat er heute auch gesagt, die will er mitnehmen, die Kommunen, die Länder, die sollen alle zusammen
aber das kann das natürlich machen. Noch mit erheblichen Gegenforderungen für das Zustandekommen von Kompromissen verbunden sein. Das heißt, er muss auf die anderen Parteien zugehen und auch von seinen eigenen Ankündigungen wird er Abstriche hinnehmen müssen.
Ich kann sagen, er neigt also manchmal dazu, so wie so ein Vorstandschef von Deutschland aufzutreten, der so top-down runter regiert. Hat er jetzt heute nicht gemacht. Das heute war sehr vergleichsweise diplomatisch, aber bei anderer Gelegenheit macht er das ja ganz gerne. Und eben das, Politik funktioniert halt nicht wie ein Unternehmen, sondern sie müssen immer wieder neue Mehrheiten finden, überzeugen, auch Menschen gewinnen, mit denen man vielleicht jetzt nicht auf einer Linie liegt. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob das gelingt.
Dazu kommt aber, dass jetzt diese neue Bundesregierung, dass da viele Minister jetzt sind und Ministerinnen, die keine Regierungserfahrung haben, wie auch Herr Merz ja auch keine Regierungserfahrung bisher hat. Herr Hilje, ist das eine Chance oder ein großes Risiko dann doch?
Zusätzlich gibt es auch Minister, die noch kein Ministerium haben, also im physischen Sinne, der digitalen Minister.
Das reicht doch, wenn die aus dem Homeoffice ja, digital genau. macht. Ja,
das wäre dann seines Amts entsprechend. Also ich bin mir nicht so sicher, ob es zur Chance wird, weil man ja die Minister und die Ministerin, die kann man noch nicht beurteilen. Aber bei Merz konnte man schon in den ganzen Verhandlungen zur Koalition sehen, dass er nicht immer das größte Handlungs- oder Verhandlungsgeschick und auch nicht unbedingt das größte Führungsgeschick an den Tag gelegt hat. Also wir alle erinnern uns an die Mailbox-Nachricht bei Frau Hasselmann, die man unbedingt brauchte, die Grünen. Und die haben das wunderbar für sich ja genutzt, diese Situation. Und da hat Merz nicht gut gehandelt und verhandelt. Und auch bei den Koalitionsverhandlungen gab es noch einige andere Punkte. Also ich bin mir nicht so sicher, ob Merz da nicht doch manchmal die mangelnde Erfahrung des Regierens ein Stück weit schadet. Er wird vielleicht im Amt schnell lernen, das kann man sozusagen fürs Land nur hoffen, aber bisher hat man da seine mangelnde Erfahrung trotz des hohen Alters doch manchmal gemerkt.
Sie begleiten ja Merz schon lange und die Union, wie sehen Sie ihn da?
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Koalitionsausschüsse. Die sollen ja wieder wichtiger werden in dieser Koalition, regelmäßiger Tagen. Und da werden wir wieder in diese Konstellationen reinlaufen, die Herr Hilje gerade erwähnt hat. Also die CDU schickt eher Unerfahrene, während CSU...
Zum Koalitionsausschuss vielleicht das nochmal, da gehören die Parteivorsitzenden, die Fraktionsvorsitzenden und frei als Kanzleramtsminister, ich glaube. Ja. Ich glaube, es sind, glaube ich, 11 Männer und eine Frau, Frau Baas, als Frau Baas gehört dann auch noch dazu. So hat das, ja.
Also da könnte diese Dynamik dann wieder...
Da könnte auch die CSU mit Herrn Söder ist auch dabei.
Das ist ja Herrn Söder sehr, sehr wichtig gewesen, dass dieser Koalitionsausschuss eine wichtige Rolle spielt. Da wird er sicherlich es auch genießen, seinen Einfluss auszuüben. Also da wird das, glaube ich, noch ein Thema. Generell, ich weiß, es gibt viele Kritik und die ist sicherlich auch berechtigt. Ich sehe das nach wie vor eigentlich als Chance, diesen personellen Wechsel, gerade auch im Kontrast zur Ampelkoalition. Und wenn wir sagen, die Leute sehnen sich auch wieder ein bisschen danach, besser regiert zu werden, vielleicht andere Gesichter zu sehen. Also mal schauen, was passiert. Aber noch würde ich dazu tendieren, darin auch eine Chance zu sehen am Personal.
Ja. Wie wird es in der Wirtschaft wahrgenommen?
Nee, ich würde jetzt auch sagen, es ist eine Chance in dem Sinne, dass wir halt jetzt jahrelang Stillstand hatten und ganz offenkundig die Berufspolitiker es nicht vermocht haben, ihn aufzulösen. Und jetzt der Versuch da ist mit Menschen, Praktikern aus der Wirtschaft, da versuchen, andere Akzente zu setzen oder etwas mehr Veränderung vor allem ja anzutreiben. In der Wirtschaft wird das natürlich positiv gesehen, dass da jetzt Manager mit am Tisch sitzen. Aber natürlich ist dann, also wird es auch spannend zu sehen, weil es da ja auch eine Erwartungshaltung gibt, die diejenigen, die da jetzt im Kabinett sitzen, auch nicht immer erfüllen können, weil sie eben Mehrheiten finden müssen, politische Kompromisse schmieden müssen und das dann auch nicht immer die Maximallösung ist, die dann der Wirtschaft vielleicht vorgeschwebt hat. Also da wird es auch Enttäuschungen auf jeden Fall geben. Aber interessant wird halt eben, wie die Minister ihre Häuser führen, ob sie eben wirklich tatsächlich zum Treiber von Veränderungen werden und auch auf den unterschiedlichen Ebenen, die wir halt haben mit Bund, Ländern und Kommunen und wo viele Reformen, die mal in Berlin angestoßen wurden, auch gerne dann mal versandet sind oder die Länder machen es halt weiter so, wie sie es immer gemacht haben. Also da muss ja dann auch letztlich die Veränderung her. Und was jetzt die Koalitionsdynamik angeht, haben wir da halt letztlich so eine Situation, wie wir sie auch in der Ampel hatten. Das ist keine Zwei-Parteien-Konstellation, sondern letztlich haben wir wieder eine Drei-Parteien-Konstellation.
Und die CSU hat sich ja CSU hat in den, auch durchgesetzt.
Hat in den Koalitionsverhandlungen Rente, sehr deutlich gemacht. Also da hatten wir zum Teil ja eher in den Koalitionsverhandlungen das Gefühl, dass da eine schwarz-rot-rote Koalition gibt, weil die CSU doch sehr nah auf SPD-Seite war.
Okay. Wie sehr, wir haben am Anfang schon oder wir haben zwischendurch irgendwie über dieses psychologische Moment gesprochen. Frau Kropf, wie wichtig ist das, dieses Signal? Und was würden Sie ihm jetzt für seine nächste Rede raten?
Auf keinen Fall wieder in die Rolle des Oppositionsführers zurückzurutschen und sehr darauf achten, dass man diese Koalition als Team zusammenhält. Also ich glaube, das ist wirklich für die Akzeptanz von demokratischen Institutionen essentiell.
Ja, aber da muss sich die SPD auch ein bisschen bewegen, oder?
Die SPD muss sich auch bewegen, sicherlich. Sie ist Wahlverlierer, die CDU ist kein strahlender Sieger. Die Union insgesamt gewesen. Also man wird hier schon mit ein bisschen Demut rangehen müssen und sich aufeinander zu bewegen und eben auch den anderen, den einen oder anderen Erfolg gönnen. Ja.
Wir sind gespannt, ob das funktioniert. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion. Wir werden sicherlich noch öfter über diese schwarz-rote Regierung, die auch immer noch Schwarz-Rot-Koalition heißt. Also man hat keinen anderen Namen gefunden.
Marienkäfer.
Marienkäfer, ja, aber da ist ja so viel Rot.
Dann wäre aber das Marienkäfer.
Gibt auch die andere Kombination.
Okay, gut. Also vielen Dank, Frau Kropp, Herr Helje, Frau Löhr und Herr Reinbold fürs Interesse. Vielen Dank für die Diskussion und Ihnen herzlichen Dank fürs Interesse. Morgen sind wir wieder für Sie da. Und wir schauen natürlich alle sehr gespannt auf in die Türkei, das Ukraine-Treffen in der Türkei und fragen, ob das eine Hoffnung für den Frieden sein kann. Wir diskutieren morgen Abend darüber. Und jetzt gibt es Phoenix der Tag mit Anja Schalé. Bis dann. Tschüss.